Das Krankenhaus der Zukunft. Der KMA-Podcast mit Dr. Tobias Krick.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Das Krankenhaus der Zukunft, dem KMA-Podcast. Mein Name ist Tobias Krick und zu Gast haben wir heute Matthias Miewes, der für die SPD im Bundestag sitzt und hier unter anderem Mitglied im Gesundheitsausschuss sowie im Ausschuss für Digitales ist. Zusammen sprechen wir darüber, was Gesundheitspolitik von anderen politischen Feldern unterscheidet und was aktuell auf die Kliniken zukommt. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Thieme Compliance. Lieber Matthias, du bist gelernter Kaufmann und seit 2021 für die SPD im Bundestag unterwegs. Was verbindet dich mit dem Thema Krankenhauspolitik und insbesondere dem Bereich der digitalen Gesundheitspolitik? Kannst du uns da einmal mitnehmen? Warum bist du genau der Richtige, um darüber zu sprechen?
Sehr gerne. Ich würde sagen, ich bin der Richtige, weil das Thema drei Bereiche betrifft, die mich in der Politik umtreiben. Erstens, in meiner Rolle im Gesundheitsausschuss helfe ich mit, unser Gesundheitswesen so weiterzuentwickeln, dass es auch in 5, in 10, in 20 Jahren noch gut für uns alle funktioniert. Und da sind Krankenhäuser ein ganz wesentlicher Bestandteil. Zweitens bin ich für eine Region im Bundestag, nämlich für die Westpfalz. Und dort haben wir sehr ländliche Gebiete, viele kleine Orte. Und auch dort treibt es die Menschen um, was passiert mit ihren Krankenhäusern und können wir die Versorgung sichern. Und drittens bin ich in der SPD-Fraktion für alle Themen rund um Digitales, Daten und Innovation in Gesundheit und Pflege zuständig. Und daher beschäftige ich mich damit, wie wir diese Elemente nutzen können, um auch die Krankenhäuser zukunftsfit zu machen.
Okay, sehr gut. Und ich stelle jetzt nochmal eine Rückfrage, bevor wir zum Weiteren kommen. Bist du nicht auch mit einem Digitalunternehmen unterwegs gewesen oder zumindest mit einem Pflegeunternehmen unterwegs gewesen?
Absolut, sogar mit beiden. Bevor ich in den Bundestag gekommen bin, war ich über 10 Jahre bei der Deutschen Telekom und habe dort verschiedene Rollen ausgeübt im Bereich Transformation, Innovation, Digitales. Von daher bringe ich Digital-DNA aus meiner Telekom-Zeit mit. Und ich habe vor 12 Jahren zusammen mit 2 anderen Menschen ein Pflegeunternehmen gegründet, in dem wir ambulante Intensivpflege machen. Das heißt, in diesem Bereich habe ich auch schon mit dem Thema Pflege, Gesundheitswesen und auch mit Digitalem viel zu tun gehabt.
Okay, und bist immer noch leidenschaftlich mit dabei.
Absolut. Ich liebe es. Es gibt super viele Probleme. Es gibt total viele Baustellen. Es gibt auch Frustration. Aber am Ende geht es immer darum, was für Menschen zu tun, ihre konkrete Situation zu verbessern. Und das treibt mich um und es macht mir weiterhin total viel Spaß.
Sehr gut. Ich hoffe, das bleibt so. Wir blicken jetzt einmal auf das Thema Krankenhauspolitik. In dem Podcast geht es ja ganz intensiv um Krankenhäuser und Krankenhauspolitik. Und wir haben uns die Frage gestellt, vielleicht könntest du das einmal definieren, was für dich Krankenhauspolitik ausmacht und vielleicht auch, was Krankenhauspolitik, du bist da ja sehr nah dran, von anderen politischen Themen unterscheidet.
Ja, Krankenhauspolitik unterscheidet sich von anderen Themen, weil aus meiner Sicht 2 Dinge zusammenkommen. Das eine ist, rein objektiv betrachtet sind Krankenhäuser sehr wichtig für uns. Denn es geht um unsere Gesundheit, um etwas ganz Elementares. Und es geht darum, wie wir die schwersten Krankheiten und Leiden behandeln. Wie wir es schaffen, dass es Menschen besser geht. Das heißt, es ist ein objektiv wichtiges Thema. Und zweitens ist es aber auch emotional ein super wichtiges Thema. Denn Menschen treibt es um, wenn es darum geht, was ist mit meinem Krankenhaus vor Ort? Habe ich hier eine Anlaufstelle? Habe ich hier Kompetenz in der Region, auf die ich zugreifen kann, wenn es meinen Angehörigen oder mir schlecht geht? Und deshalb haben Krankenhäuser aus meiner Sicht einen sehr hohen Stellenwert bei den Menschen. Und es macht das Thema sachlich wichtig, aber auch emotional bedeutend. Das ist das Besondere bei der Sache. Worum geht es in der Krankenhauspolitik? Ich glaube, Krankenhauspolitik muss vor allem 2 Dinge viel stärker in den Fokus nehmen. Nämlich erstens Qualität. Wir wollen die bestmögliche Behandlung für die Menschen in unseren Krankenhäusern. Das haben wir im Moment nicht an allen Stellen. Deshalb müssen wir schauen, wie wir das hinbekommen, wie wir Qualität steigern und damit auch den Gesundheitszustand der Menschen verbessern. Und das Zweite, was dazu gehört, ist Versorgungssicherheit. Denn was bringt mir die beste Qualität, wenn sie nicht erreichbar ist für bestimmte Teile der Bevölkerung? Deshalb muss Krankenhauspolitik neben der Qualität genauso in den Blick nehmen, wie wir Versorgung in der Fläche, in Stadt und Land sicherstellen und auch die Menschen sich tatsächlich darauf verlassen können und ein gutes Gefühl haben, dass sie gut versorgt sind, egal wo sie leben.
Okay, finde ich nachvollziehbar. Aber eine Sache muss ich doch nochmal zurückfragen. So jeder Fachpolitiker würde wahrscheinlich über sein Fachgebiet sagen, dass es wichtig ist und emotional besetzt und für Menschen eine Bedeutsamkeit hat. Also wenn man jetzt mit Nachhaltigkeitspolitik, Krankenhauspolitik vergleicht oder mit Finanzpolitik, also ist das der einzige Unterschied, den du siehst?
Es ist schon ein wesentlicher Unterschied. Ich meine, Verkehrspolitik ist auch wichtig und wir diskutieren darüber, was soll das Deutschland-Ticket kosten? Sind die 49 Euro nachhaltig abbildbar oder müssen wir vielleicht mal 5 Euro oder 10 Euro erhöhen? Das hat auch eine gewisse Wichtigkeit, aber es geht am Ende um Geld, um sehr materielle Dinge. Aber die Gesundheit, die haben wir nur einmal. Wir haben unseren Körper nur einmal und deshalb ist damit immer noch eine besondere Verbundenheit dabei, die den Menschen noch mal mehr Emotionalität bei dem Thema bringt. Und deshalb sehe ich da schon, dass Gesundheitspolitik und gerade auch die Krankenhäuser als ein wesentlicher Baustein da schon noch mal über anderen Themen stehen.
Okay, also einer der wichtigsten Politikbereiche überhaupt.
So sehe ich das.
Okay, gut, dann lass uns doch mal inhaltlich einsteigen, was da gerade so passiert im Bereich Krankenhauspolitik. Es gibt ja einige Gesetze, die sind mittlerweile schon beschlossen. Dann gibt es andere, die sind noch im Verlauf des Beschlusses oder in der Diskussion, sagen wir es mal so. Nimm uns doch mal mit gerade über die wichtigsten Gesetze aus deinen Augen, in deinen Augen.
Genau. Ich möchte gerne drei Dinge nennen und möchte erstens mit einem Thema starten, was wir tatsächlich schon beschlossen haben. Das ist nämlich das Digitalgesetz im letzten Jahr, was so viele wichtige Bestandteile enthält, mit denen wir über die nächsten Jahre große Schritte voranmachen können. Und zwar große Schritte dabei, dass wir endlich auch in Deutschland Daten nutzen, um die Versorgung für die Menschen besser und individueller zu machen. Denn das hat uns bisher gefehlt. Wir haben bisher es nicht geschafft, eine digitale Patientenakte zu etablieren, die für alle Menschen da ist, die wesentlichen Daten zusammenbringt und es ermöglicht, dass Doppeluntersuchungen vermieden werden. Die es ermöglicht, dass die behandelnden Pflegekräfte und Ärzte direkt wissen, wer ist vor mir und dass auch automatisiert gewisse Checks gemacht werden. Das haben wir bisher nicht geschafft, aber mit dem neuen Digitalgesetz haben wir die Grundlagen dafür gelegt und können jetzt in die Umsetzung starten, sodass wir in ein paar Jahren dahin kommen, wo bestimmte nordische Staaten schon sind, dass es nämlich die Regel wird, dass bei jedem Praxisbesuch, bei jedem Klinikbesuch die wesentlichen Daten eines Menschen vorhanden sind und damit schneller, besser, zielgerichteter, individueller behandelt und vorgesorgt werden kann. Das ist ein wesentlicher Baustein, den haben wir schon abgeliefert. Die zwei weiteren Themen, die ich nennen möchte, sind auf der einen Seite das Krankenhausgesetz und das Versorgungsgesetz. Beide Gesetze sind noch auf dem Wege der Verhandlungen. Die wollen wir beide dieses Jahr noch beschließen, um sowohl die stationäre als auch die ambulante Versorgung ein Stück weiterzuentwickeln. Dass diese beiden Versorgungsformen besser vernetzt werden, besser aufeinander abgestimmt werden, dass sie stärker qualitätsgetrieben werden. Und dazu müssen wir sowohl Vergütungssysteme anpassen, als auch Steuerungsmechanismen einführen, um genau das Thema Qualität und Versorgungssicherheit stärker in den Fokus zu nehmen. Da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese beiden sehr zentralen Gesetze in diesem Jahr noch verabschieden können.
Okay, gut. Also die zwei Gesetze sind auf der Agenda. Kannst du uns da nochmal inhaltlich ein bisschen mehr mitnehmen, was da so die aktuellen, sagen wir mal, Streitpunkte sind? In welche Richtung entwickelt sich das?
Ja, beim Krankenhausgesetz ist es so, bei dem ganzen Streit darf man nie aus dem Blick verlieren, dass sich eigentlich alle relevanten Verantwortlichen beim Kern einig sind, worum es geht. Nämlich, dass wir erstens sagen, dass Operationen, Therapien möglichst nur noch dort gemacht werden, wo die Qualität hoch ist, wo die Fallzahlen hoch sind, wo viel Expertise und Übung vorhanden ist und dass danach Leistungsgruppen auf die Krankenhäuser verteilt werden. Das heißt, über planerische Instrumente wird festgelegt, in welchem Krankenhaus werden welche Operationen oder Therapien angeboten. Und das wird dort sein, wo die Qualität am höchsten ist. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Krankenhausreform. Ein zweiter Teil ist die Art der Finanzierung. Denn im Moment sind wir im Fallpauschalensystem, wo pro Fall bezahlt wird. Davon werden wir ein Stück weit weggehen. Wir werden zu einem großen Teil zu einer Vorhaltefinanzierung übergehen, wo Krankenhäuser basierend auf den Leistungen, die sie anbieten, erstmal eine fixe Vergütung erhalten und nur ein kleinerer Teil am Ende zusätzlich über Fallpauschalen finanziert wird. Das gibt mehr Stabilität, es gibt Sicherheit und es wird ein Stück weit den Druck wegnehmen, Operationen anzubieten oder mehr zu machen, die vielleicht medizinisch gar nicht notwendig sind. Denn dieses Phänomen haben wir in Deutschland auch. Wir machen zum Beispiel viele Hüft-OPs, die an einigen Stellen vielleicht auch über andere, konservativere Therapiemöglichkeiten behandelt werden können. Das heißt, die Krankenhausreform, zwei wesentliche Bausteine. Erstens Fokus auf Qualität und zweitens auf die Art der Finanzierung. Ein dritter Aspekt ist aus meiner Sicht auch noch sehr wesentlich, der dabei ist, nämlich die Sicherstellung der Versorgung. Wir haben Elemente angelegt, um immer zu schauen, was brauchen wir in einer bestimmten Region, um Versorgung zu sichern. Und entsprechend wird dann die Versorgung in den Kliniken gestaltet. Auch das ist ein wesentliches Element, ein steuerndes Element, was wir so stark bisher noch nicht haben. Und zusammengenommen kann man sagen, dass die Reform den Krankenhaussektor neu aufstellt, um ihn auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte abzusichern.
Okay, danke dir erstmal für deine Einordnung. Dann vielleicht noch eine Rückfrage und dann nochmal zu einem anderen Gesetz. Du hast das DGG erwähnt, das gibt es ja jetzt schon eine Weile. Und auch, dass ihr praktisch euren Haken an das Thema Datenverfügbarkeit von Patientinnen und Patienten gesetzt habt, also zumindest gesetzgeberisch. Wie nimmst du das aktuell wahr, die Fortschritte dieses Ziels? Sind wir da auf einem guten Weg oder läuft das noch nicht so gut?
Also beim Thema Digitales und Datennutzung waren wir in den letzten 20 Jahren in Deutschland überhaupt nicht gut. Und ich kann auch verstehen, wenn viele Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, total frustriert sind, weil da einfach super viele Sachen schiefgelaufen sind. Jetzt, glaube ich, können wir aber einen Durchbruch schaffen, weil wir nämlich sehr gute gesetzliche Grundlagen geschaffen haben. Diese sind allerdings erst vor wenigen Wochen in Kraft getreten. Denn das Digitalgesetz haben wir letztes Jahr im Dezember im Bundestag beschlossen. Dann wurde es dieses Jahr im Frühjahr im Bundesrat beschlossen. Und dann im April, Mai hat es dann der Bundespräsident unterzeichnet. Das heißt, es ist erst tatsächlich seit einigen Wochen in Kraft. Und wir müssen dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Zeit geben, dass die Dinge umgesetzt werden können. Denn wenn in Deutschland über 60 Millionen Menschen eine digitale Patientenakte bekommen, das sind nämlich alle gesetzlich Versicherten, dann wird das auch noch Zeit kosten, es wird uns Energie kosten, es wird uns sicher auch viele Nerven kosten. Und diese Zeit, diese Nerven müssen wir investieren. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Geduld, bis das für alle spürbar sein wird, was da jetzt kommt. Aber das lohnt sich am Ende. Das heißt, in der Umsetzung sind wir noch nicht so weit, aber das liegt in der Natur der Sache. Und jetzt arbeiten alle mit Hochdruck daran, diese neuen gesetzlichen Grundlagen auch in gute Ergebnisse für die Menschen umzusetzen.
Okay, dann lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Klingt ja erstmal gut. Dann springen wir jetzt aber nochmal zu einem doch etwas kritischen Thema, und zwar den Krankenhausatlas. Ich hatte gesehen, du hast dich auch bei LinkedIn dazu positioniert, auch zu den Rückmeldungen, nachdem das jetzt veröffentlicht wurde. Es gab ja die unterschiedlichsten Kritikpunkte von, dass dort falsche oder fehlerhafte Daten drin sind, dass dort bestimmte Angaben noch gar nicht enthalten sind. Vielleicht kannst du uns einmal so deinen Eindruck zu dem ganzen, ja, es wurde gemeinläufig auch als Debakel bezeichnet, wobei der Grundansatz vielleicht schon auch ganz gut ist. Vielleicht kannst du uns mal eine Einordnung dazu geben.
Ja, kurz gesagt, der Grundansatz des Klinikatlases ist sehr gut. Ich bin ein Fan davon. Die Umsetzung zum Start war allerdings eine Katastrophe. Um das nochmal genauer zu erklären, warum bin ich ein Fan des Klinikatlas? Ich bin ein Fan, weil wir brauchen ein einfaches Tool, mit dem alle Menschen in Deutschland ganz einfach, verständlich und schnell checken können, wo ist das beste Krankenhaus für die Therapie, die ich brauche. Ich glaube, wir brauchen so etwas, das ist sehr sinnvoll. Und genau deshalb habe ich letztes Jahr im Bundestag auch sehr stark für das passende Gesetz geworben, dafür gestimmt und setze mich auch weiterhin für den Klinikatlas ein. Ich glaube, wir brauchen ihn und er ist sehr sinnvoll. Was ist schiefgelaufen? Zum Start, aus meiner Sicht, wurde der Atlas zu früh gelauncht und in einem Status, der nicht unseren Qualitätsansprüchen entspricht. Da waren zu viele Fehler dabei. Er war oder ist auch weiterhin nicht einfach nutzbar für Menschen, die keine Expertin oder Experten sind. Das heißt, er wurde in einem Zustand gelauncht, der nicht das erfüllt, was wir versprochen haben. Und deshalb ist es jetzt notwendig, dass zackig nachgearbeitet wird und die Fehler, die es gibt, dass die ausgemerzt werden, dass fehlende Daten ergänzt werden und vor allem, dass der Atlas auch so aufgebaut wird, dass er von Menschen genutzt werden kann, die eben nicht Expertinnen und Experten sind. Denn das genau haben wir versprochen. Da gibt es noch einiges an Arbeit zu tun und ich bin der Meinung, dass es auch hier lohnt, diese Arbeit zu machen, damit wir am Ende das liefern, was die Menschen brauchen, nämlich einen einfachen, verständlichen Klinikatlas.
Okay, danke dir erstmal. Jetzt muss ich doch nochmal zurückfragen. Man fragt sich ja so als Außenstehender, warum ist das überhaupt so passiert? Ja, also warum wurde der zu früh gelauncht? Warum sind da die Daten nicht drin? Also hast du Einblicke, was da genau passiert ist? Und kannst du uns mal aufschlauen? Vielleicht ist es ja auch irgendwie, gibt es ja auch eine logische Erklärung dafür? Weiß es nicht.
Ich habe dafür keine logische Erklärung.
Okay, also aber gibt's eine unlogische Erklärung? Also ich meine, sollte das jetzt einfach so schnell wie möglich raus, sodass man dann sagen kann, hier ist es? Oder also irgendwas wirst du ja mitbekommen.
Ich habe dafür keine gute Erklärung. Okay. Der Launchtermin war zu früh und die Qualität war zu schlecht.
Okay. Ja, also ist quasi einfach Fakt, so wie es ist. Gut. Dann eine Frage dazu noch. Es gibt ja praktisch von vielen Seiten auch so diese Aussage, es gab ja schon so ähnliche Projekte, schon, ich sage jetzt nur sowas wie Weiße Liste wird immer wieder genannt oder andere Verzeichnisse. Wie grenzt sich das zukünftig ab zu solchen Listen und Projekten?
Ja. Das Grundkonzept, warum wir gesagt haben, wir brauchen einen Klinikatlas oder beziehungsweise einen neuen Klinikatlas, war, dass wir gesagt haben, erstens, die Daten müssen vollständig sein und zweitens, sie müssen zuverlässig sein und drittens, sie müssen einfach verständlich sein. Und diesen Dreiklang gab es bisher nicht. Wir hatten verschiedene Portale, das ist absolut richtig, aber jedes der bisherigen Portale hatte seine Schwachstellen oder Nachteile. Sei es, dass der Urheber nicht unabhängig war oder dass einzelne Daten oder einzelne Häuser oder einzelne Regionen nicht enthalten waren. Das heißt, es gab gute Tools, ja, aber sie hatten hier und da ihre Lücken. Und wir haben gesagt, wir brauchen einen Klinikatlas, der alle drei Aspekte erfüllt. Die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Einfachheit, die gute Verständlichkeit. Diesen Ansprüchen, wie gesagt, sind wir bis heute nicht gerecht geworden. Deshalb muss nachgearbeitet werden. Aber ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir alle drei Aspekte brauchen. Und wenn alle drei Aspekte umgesetzt sind, dass dann der Klinikatlas auch sehr hilfreich sein kann.
Okay. Vielleicht als Hinweis an alle, die zuhören, wir befinden uns jetzt Anfang Juni, wenn wir die Folge aufnehmen, und sind natürlich sehr gespannt, wann dann auch die Änderungen eingearbeitet werden. Gibt es da einen konkreten Zeitpunkt, wo du sagen würdest, bis dahin ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dann auch Fakt ist oder ist dann auch online so?
Um einen Zeitpunkt zu erfahren, müssen wir an der Stelle das Gesundheitsministerium fragen. Ich kann aktuell leider keinen konkreten Zeitpunkt
nennen. Dann springen wir noch zu einem weiteren Gesetz. Wir springen ja viel über Gesetze. Auch da der Hinweis, das ist noch kein beschlossenes Gesetz. Es geht um die Digitalagentur. Ja? Also sprich die Gematik, die ja umgebaut werden soll. Kannst du vielleicht uns einmal ganz kurz abholen, was da aktuell diskutiert wird? Natürlich alles noch nicht beschlossen, aber was so die Grundgedanken sind und wie sich das vielleicht auch auswirken wird auf Krankenhäuser?
Erstmal, wir machen dieses Gesetz, weil wir die Gematik zu einer schlagkräftigen Digitalagentur weiterentwickeln wollen. Und schlagkräftig heißt, dass sie Digitalisierung und Datennutzung im Gesundheitswesen so vorantreibt, dass erstens Patientinnen und Patienten eine bessere Behandlung erhalten können, dass zweitens die Menschen, die in Gesundheit und Pflege arbeiten, stärker unterstützt werden und entlastet werden durch digitale Tools und Datennutzung und dass drittens Datensätze entstehen, die auch in der Forschung und Entwicklung besser und umfangreicher genutzt werden können. Das sind die Ziele. Und um diese Digitalagentur schlagkräftiger aufzustellen, haben wir verschiedene Elemente in dem Gesetz vorgesehen. Ich will nur auf drei wesentliche eingehen. Erstens die Nutzendenorientierung. Wir hatten bisher in der Gematik keinen staatlichen Auftrag, dass wirklich die Nutzenden in den Vordergrund gestellt werden. Wir hatten Aufträge rund um Technologie, gewisse Produkte. Aber bisher hat gefehlt, dass wir gesagt haben, alles, was gemacht wird, muss auch nutzendenfreundlich sein. Und dieser Gedanke, dieser wesentliche Gedanke, ist jetzt an vielen Stellen in dem Gesetzentwurf verankert, ist aus meiner Sicht zentraler Punkt, die Digitalagentur gut aufzustellen. Ein zweiter Punkt, der viel stärker gebraucht wird, ist Interoperabilität. Hört sich super kompliziert und technisch an, ist aber elementar, denn schon heute haben wir in Krankenhäusern, in Praxen ganz viele digitale Tools. Das Problem ist nur, dass die nicht miteinander sprechen. Wir haben ganz viele Insellösungen, die nicht miteinander verbunden sind. Und die Digitalagentur muss sich in Zukunft noch viel stärker darum kümmern, diese Inseln miteinander zu vernetzen. Denn in einem Krankenhaus ist im Moment oft die absurde Diskussion, dass Daten schon von der einen Abteilung nicht in die nächste Abteilung weitergegeben werden können und Daten teilweise mehrfach innerhalb eines Krankenhauses in verschiedenen Abteilungen eingegeben werden müssen. Das ist völlig absurd. Dafür brauchen wir mehr Interoperabilität. Wir brauchen einheitliche Datenstandards und Schnittstellen, damit Daten, wenn sie einmal vorhanden sind, an verschiedenen Stellen dann auch genutzt werden können. Deshalb zweiter wesentlicher Aspekt der Digitalagentur ist, Interoperabilität herstellen. Und einen dritten Punkt, den ich hervorheben will, ist, ich nenne ihn Lösungsorientierung. Wir haben an verschiedenen Stellen im Gesetz drin, dass die Digitalagentur gesamtheitlich auf das Thema Digitales und Datennutzung schaut und eben nicht nur auf einen kleinen Bereich, den die Digitalagentur direkt betrifft. Was meine ich damit? Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten die Situation, dass wir das E-Rezept eingeführt haben, das hat im Großen und Ganzen gut funktioniert. Wir hatten aber auch ein paar Stellen, wo es geruckelt hat. Und dieses Ruckeln hat auch hier und da mit privaten Anbietern zu tun gehabt, die eben nicht unter dem Einfluss der Gematik standen, die aber trotzdem dazu geführt haben, dass das Gesamtsystem ins Wackeln gekommen ist. Und die Digitalagentur bekommt von uns jetzt die Kompetenzen und den Auftrag, Ende zu Ende auf Digitales zu schauen und dann auch ein Troubleshooting zu machen für das Gesamtsystem, damit am Ende die neuen Themen, die wir auf die Straße bringen, auch funktionieren und dass eben auch private Anbieter stärker eingebunden an die Kandare genommen werden können, wenn es mal ruckelt. Und deshalb sage ich, die drei wesentlichen Elemente für die Digitalagentur sind erstens Nutzendenorientierung, zweitens Interoperabilität und drittens eine Art Troubleshooter-Funktion für Probleme, um generell Lösungen Ende zu Ende herbeizuführen.
Okay, hört sich auf jeden Fall in der Theorie gut an. Jetzt frage ich mal nochmal, wie gerade bei dem ersten Punkt soll das in der Praxis aussehen im Sinne von Nutzendenorientierung oder Lösungen entwickeln, die gut für Nutzerinnen und Nutzer sind. Was heißt das denn konkret?
Ja, das heißt konkret, die Dinge auch im Gesundheitsbereich zu tun, die wir in anderen Bereichen der Wirtschaft schon seit Jahren praktizieren. Ein Beispiel, agile Entwicklung. Agile Entwicklung ist kein Buzzword, sondern agile Entwicklung bedeutet, wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringen will, dann baue ich zuerst einen Prototypen. Diesen Prototypen, den teste ich. Und dann finde ich raus, es gibt ein paar Fehler, es gibt ein paar Schwachstellen, dann werden die ausgemerzt und der Prototyp gewinnt an Reife. Und dieses reifere Produkt gebe ich dann in eine Pilotphase, die ich dann in einer bestimmten Region oder in einem bestimmten Bereich auch wiederum teste und diesmal nicht unter Laborbedingungen, sondern unter Realbedingungen. Und dann finde ich auch wieder Dinge raus, die nicht funktionieren, die haken, wo vielleicht Arbeitsprozesse nicht optimal sind. Und mit diesen Erkenntnissen, mit diesem Feedback kann ich das Produkt wiederum reifen lassen, verbessern. Und zwar so lange, bis es einen Qualitätsstandard erreicht hat, wo man guten Gewissens sagen kann, okay, jetzt können wir das Ganze in den Gesamtmarkt geben und ausrollen in die Fläche. Und diesen mehrstufigen Prozess vom Prototypen über eine Pilotphase bis hin zum Massenmarkt-Launch wollen wir ganz konsequent auch bei allen neuen Diensten, Produkten, Plattformen auch im Bereich Gesundheit einfügen, um die Nutzendenorientierung vom Anfang bis Ende mitzudenken und einfließen zu lassen. Das war nämlich in der Vergangenheit nicht immer der Fall, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das brauchen wir bei jedem einzelnen Thema. Und so konkret wollen wir das tun.
Okay, also auch da theoretisch finde ich sehr, klingt sehr sinnvoll. Ich stelle mir es halt gerade vor, die Nationale Gesundheitsagentur soll dann praktisch bei jeder Produktentwicklung dort dafür sorgen, dass das passiert oder soll das auf ihre eigenen Prozesse anwenden oder wie wird das sichergestellt?
Indem wir es tun, indem es eben nicht nur die Theorie ist, sondern indem es gemacht wird. Und die ersten Beispiele davon haben wir ja schon. Das E-Rezept war die erste Plattform, das erste Produkt, bei dem das in Ansätzen so gemacht wurde. Beim E-Rezept hatten wir eine Phase mit einem Prototypen. Wir hatten eine Pilotphase in einzelnen Regionen mit einzelnen Beteiligten, bevor wir dann am Ende in den Massenmarkt gegangen sind. Und das ist ein Prozess, den wir standardmäßig brauchen, den wir vorschreiben müssen und auch die entsprechenden Prüfpunkte und Meilensteine einbauen.
Okay. Ja, weil ich frage, weil ich gerade, ich glaube, heute Morgen so eine Stellungnahme vom BVITG gelesen habe zu diesem Gesetzentwurf und da praktisch die Rückmeldung war, dass die Industrie sich nicht genügend abgeholt fühlt. So im Sinne von, sprecht doch lieber mit uns, als uns zu sagen, wie wir unsere Arbeit zu erledigen haben. Ist das nur eine sehr einseitige Betrachtung oder ist das, wie siehst du das?
Ja, es ist eine einseitige Betrachtung. Also erstens sprechen wir regelmäßig mit dem BVITG und auch mit der Industrie. Und im Übrigen, wenn bisher alle ihren Job so perfekt gemacht hätten, dann hätten wir auch kein neues Gesetz gebraucht. Dann hätten wir auch wahrscheinlich jetzt schon eine digitale Patientenakte, jetzt schon viele andere digitale Dienste. Aber so ist es ja nicht. Die letzten 20 Jahren war die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland faktisch komplett der Selbstverwaltung überlassen. Mit dem Ergebnis, dass wir faktisch noch nicht viel erreicht haben bisher. Und weil das so ist, haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt stärker in die Steuerung gehen und brauchen eine Digitalagentur, die hier den Lead übernimmt, eine Treiberfunktion und eine Funktion des Systems auf gleiche Standards, sowohl was die Qualität betrifft, aber auch die Datenstandards zu bringen. Das heißt, wir nehmen jetzt ein Stück weit das Zepter in die Hand, weil es eben die letzten 20 Jahre durch Laissez-faire nicht so toll geklappt hat.
Okay, verstanden. Letzte Frage zur Digitalagentur, dann springen wir nochmal zum anderen Thema. So eine Gefahr, die es geben könnte, wäre ja, dass praktisch alle 4 Jahre mit einer neuen Regierung sich wieder was verändert bei der Digitalagentur und auch bei den Kompetenzen und auch bei dem, was da so der Grundgedanke ist. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass sich da bald wieder was ändert mit einer neuen Regierung?
Da mache ich mir jetzt mal deinen Spruch zu eigen. In der Theorie könnte das passieren, in der Praxis glaube ich nicht daran. Denn bei all dem, was wir im Bereich Digitales und Datennutzung bisher schon beschlossen haben und auch was ich an Feedback zum Digitalagenturgesetz wahrnehme, nehme ich großen Konsens wahr, nicht nur in der Ampel, was ja auch schon fast was Besonderes ist, aber auch in Bezug auf die großen demokratischen Oppositionsparteien. Also wenn ich mit meinen Kollegen von CDU, CSU spreche, dann merke ich, dass wir bei den Themen sehr stark inhaltlich auf einer Linie sind. Und deshalb glaube ich, dass wir da gut unterwegs sind, dass wir einen breiten Konsens haben und dass wir es schaffen werden, das über Jahre hinweg in die gleiche Richtung, in die gleiche Grundrichtung zu verstetigen.
Okay, danke dir erstmal für deine Einordnung. Dann kommen wir nochmal quasi zu einem Zukunftsausblick von unter deiner Einordnung zum Zukunftsausblick. Wir haben jetzt tatsächlich sehr viel über Digitalagentur gesprochen, aber natürlich vorher auch über das Thema Krankenhausfinanzierung, Krankenhausatlas, Transparenzgesetz und so weiter. Vielleicht kannst du einmal einordnen, wie ist denn gerade so die, nennen wir es mal Stimmungslage im Bereich Krankenhaus und dann aber auch, was brauchen wir denn für die Zukunft? Was ist da noch so geplant an Gesetzen? Kannst natürlich jetzt nicht ins Detail gehen, ist mir klar, aber sagen wir mal, auch so ein bisschen deine Perspektive, wo muss es sich weiterhin entwickeln in Richtung bei der Krankenhauspolitik?
Ja, was brauchen wir noch? Und das brauchen wir nicht nur bei den Krankenhäusern, sondern insgesamt für das Gesundheitswesen. Und das ist Kooperation und Vernetzung. Was meine ich damit? Mit Vernetzung könnte ich erstmal auf das Technikthema gehen, dass ich sage, wir brauchen gemeinsame digitale Plattformen, wir brauchen gemeinsame Datenplattformen, mit denen wir in allen Sektoren arbeiten können. Wir brauchen eine digitale Patientenakte, die dann in den Praxen hilft, gute Behandlungen zu machen, aber auch in den Kliniken und in den Apotheken. Das heißt, die Vernetzung muss erstmal durch gute gemeinsame digitale Plattformen ermöglicht werden. Das wird uns noch viel Kraft kosten. Es wird uns aber am Ende in allen Sektoren, in allen Touchpoints des Gesundheitswesens helfen, besser und individueller zu behandeln. Das heißt, diese Art von Vernetzung brauchen wir. Wir brauchen aber auch Vernetzung und Kooperation im Sinne von zwischen den Sektoren miteinander zu arbeiten. Denn im Moment haben wir noch eine viel zu strikte Trennung zwischen stationär und ambulant, die nicht miteinander sprechen und die sich untereinander viel zu wenig abstimmen. Was sind eigentlich die besten Patient Journeys, über die Menschen am schnellsten, am einfachsten und im Übrigen auch am aufwandsärmsten zur besten Therapie kommen? Und ich glaube, hier müssen wir noch mehr Gehirnschmalz reinstecken, um zu schauen, was ist der beste erste Touchpoint, wenn ein Mensch das Gesundheitswesen braucht? Wie sieht dieser Touchpoint aus? Über welche Wege erreiche ich ihn? Telefonisch, online? Wer ist dort Ansprechpartner? Kann vielleicht der erste Schritt, die erste Unterstützung über eine KI übernommen werden? Im zweiten Schritt über eine medizinische Fachkraft und erst im dritten Schritt vielleicht mit einem Vorortbesuch, der dann aber schon so genau vorbereitet ist, dass er wirklich sehr effektiv genutzt werden kann. Das heißt, in Zukunft muss es darum gehen, die Zugangswege zum Gesundheitswesen nochmal stark zu vereinfachen, zu individualisieren, datengestützt, individuell aufzubauen, um dann eine Patientensteuerung zu haben, die Menschen optimal durch die verschiedenen Versorgungswege begleitet, damit auf der einen Seite eine Behandlung und im Übrigen auch Prävention sehr gut funktioniert und dass sie Ressourcen im Gesundheitswesen schont, denn im Moment haben wir an vielen Stellen auch noch eine unnötige Nutzung der Ressourcen. Die Ressourcen werden immer knapper und deshalb müssen wir auch vorsichtiger damit umgehen.
Okay, hört sich gut an. Können wir dann noch was erwarten jetzt so in den nächsten 12 Monaten? Kommt da noch was, was bei dieser Vision helfen kann, an Gesetzen?
Absolut. Zwei dicke Blöcke habe ich ja schon genannt. Das eine ist das Krankenhausgesetz, das andere ist das Versorgungsgesetz. Da haben wir einige Elemente schon mit drin. Dann würde ich gerne noch ein weiteres nennen. Das ist nämlich die Notfallreform. Okay. Dort ist ein wesentlicher Bestandteil, dass gerade der stationäre und der ambulante Sektor noch mal viel stärker auf Kooperation getrimmt werden, indem wir beispielsweise einen gemeinsamen Eingangspunkt finden für die Menschen, die in Notfällen Hilfe brauchen und vor allem auch, indem die Systeme digital vernetzt werden, indem Daten weitergegeben werden können. Das heißt, das, was ich eben als Vision beschrieben habe, muss an ganz vielen Stellen ganz konkret umgesetzt werden. Da wird es mit einem Schritt nicht getan sein. Da müssen wir jedes Jahr nochmal nachlegen. Aber dieses Jahr kommen da schon mal wesentliche Bausteine im Bereich Krankenhäuser, im Versorgungsgesetz und im Notfallgesetz.
Okay, sehr gut. Dann sind wir jetzt schon kurz vor dem Ende der Folge angekommen und wir haben uns überlegt, dass wir am Ende der Folge immer unseren Gästen die Möglichkeit geben, ein Fazit zu ziehen. Und zwar auf Basis des Gesprächs, was wir jetzt hatten. Also du hast jetzt nochmal die Möglichkeit für dich, die Dinge zusammenzufassen, die dir besonders wichtig sind. Insbesondere natürlich mit Bezug zu Krankenhauspolitik, Krankenhausgesetzgebung. Da würde ich dir jetzt einmal nochmal das Wort übergeben.
Ja, also erstmal fand ich das Gespräch sehr spannend und ich finde, wir sind an vielen Themen vorbeigekommen, die uns zeigen, unser Gesundheitswesen in Deutschland, nicht nur der Krankenhaussektor, braucht ein Update. Und dieses Update ist notwendig, dass wir auf der einen Seite die Versorgung der Menschen in Deutschland besser machen, dass wir sie individueller machen und vor allem, dass wir sie auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren aufrechterhalten können, während wir an vielen Stellen knappere Ressourcen haben, vor allem wenn wir das Thema Personal anschauen. Und dafür brauchen wir auf der einen Seite bessere gemeinsame digitale Plattformen und Daten, die wir an allen Stellen, wo Prävention, wo Behandlung stattfindet, sinnvoll nutzen können, damit Prävention und Therapie individuell und gut sein kann. Und neben der Vernetzung brauchen wir eine stärkere Fokussierung auf Qualität und Versorgungssicherheit. Dafür ist es notwendig, dass wir tatsächlich unsere Krankenhauslandschaft neu organisieren, dass wir sie umbauen und besser mit der ambulanten Versorgung abstimmen und auch verschiedene Leistungen neu verteilen zwischen den Sektoren. Das wird uns erstmal einiges abverlangen. Dieser Transformationsprozess, der wird super anstrengend. Er wird uns Energie und Nerven kosten. Aber jetzt ist die Zeit, diesen Weg zu gehen, uns da durchzukämpfen. Denn ich glaube, am Ende lohnt sich das. Denn Gesundheit geht uns alle an. Es ist ein super wichtiges Thema. Es ist elementar. Es ist emotional. Und deshalb müssen wir uns jetzt drum kümmern, damit es uns auch in 10, in 20, in 30 Jahren weiterhin gut geht. Hoffentlich sogar noch ein Stück besser.
Wunderbar. Dann darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Matthias, für die spannenden Insights und dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört. An dieser Produktion waren beteiligt Lisa-Marie Hofmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Dr. Tobias Krieg für Moderation und das Competence Center Audiovisuell für Produktion, Schnitt und Cover. Das Krankenhaus der Zukunft ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.